Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Expert rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu einem Bern-Einfach-Spezial aus dem wunderschönen Emmetten mit dem Rees Schmid. Er war 16 Jahre Bildungsdirektor vom Kanton Nidwalden. Und ich rede mit ihm über die Schule, über die Bildung. Ein bisschen Bilanz, wenn wir ziehen. Was läuft gut in der Schule? Was läuft vielleicht nicht so gut? Was hast du probiert zu verändern? Was hast du können verändern? Danke, Rees Schmid, dass wir so da sein mit Blick auf den wunderschönen Vierwaldstättersee und auch noch etwas geniessen aus der Region. Zum Wohl.
Danke, Dominik. Herzlich willkommen.
Ja, ich will zuerst ein bisschen deine Analyse hören. Wie geht es der Schule? Ist sie immer noch gut? Wir sagen ja immer, weißt du, Bern gehöre ich die ganze Zeit. Die wichtigste Ressource der Schweiz ist Bildung, Köpfe der jungen Leute, von den auch älteren Leuten. Wie geht es der Schule, deiner Meinung nach?
Ja, danke. Das war der Grund, warum ich mich in der Zeit für Bildung interessiert habe und beworben habe. Ich bin überzeugt, es ist das Fundament einer Gesellschaft, eine gute Bildung. Und ich habe dann schon festgestellt, nicht zuletzt auch im Rahmen von meinen Kindern, die schon gegangen sind, dass man gewisse Sachen nicht mehr gleich macht, dass man Handlungsbedarf hat. Und von dem her habe ich dann während meiner 16 Jahre, wo ich jetzt da die ganze Bildung auch können begleiten und auch steuern, festgestellt, dass wir dringenden Handlungsbedarf haben. In der Gesamtbildung auf gewisse Entwicklungen, die man von mir aus gesehen gut gemeint hat, mittlerweile aber Zeit ist, dass man feststellt, dass es Korrekturbedarf hat. Ein grosses Beispiel ist die integrative Schule, wo wir feststellen, dass das nicht der Erfolg hat, den man sich erwünscht hat.
Also das ist die Idee, dass man nicht selektionieren, sondern dass alle, egal wie gut, wie schlecht oder auch mit Behinderung oder irgendwie so, möglichst lang zusammen in der gleichen Schulklasse bleiben.
Genau, unter dem Thema Chancengleichheit. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Das ist ein gut gemeinter Ansatz. Hingegen, wenn man die dann alle in eine Klasse rein tut, vom schwächeren Schüler über einen behinderten Schüler bis zum Hochbegabten und das alles an eine Lehrperson beauftragt, die ausbilden, dann geht das gar nicht. Selbst wenn man noch sogenannte schulische Heilpädagogin oder Heilpädagogen beigibt, als Zweitlehrperson in ein Klassenzimmer rein, dann kommen alle ein bisschen zu kurz. Der Schwachschüler, der eine starke, enge Betreuung braucht, kommt zu kurz. Der behinderte Schüler in einem ähnlichen Sinn. Und der begabte, hochbegabte Schüler kommt ebenfalls zu kurz. Und die Regelklasse, der grosse Teil der Klasse, wird verlangsamt und bekommt nicht das gleiche Ausbildungsniveau, das sie alleine hätten, ohne die entsprechenden hochbegabten oder weniger begabten Schüler am Rand.
Jetzt nimmt mich Wunder, das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie man die Schule organisiert. Wie siehst du es bei den Inhalten? Also weißt du, der Lehrplan 21, der ist vor deiner Zeit ausgearbeitet worden. Während deiner Zeit hat man den eingeführt in der ganzen Deutschschweiz. Was ist ein bisschen deine Bilanz mit dem Lehrplan?
Ja, als ich angefangen habe, vor 16 Jahren, ist der Lehrplan noch nicht fertig gewesen. Er war in der Endphase gewesen. Es sind noch gewisse Themen dazugekommen. Und ich habe mich dort selber auch eingebracht, so gut ich konnte, in der EDK, in der Erziehungsdirektorenkonferenz, weil sie Präsentationen kamen, die man eindeutig festgestellt hat, da ist Ideologie drin, das ist nicht ein neutraler Lehrplan. Ich habe mich gewehrt gegen das, habe zum Teil Recht bekommen, ist überarbeitet worden. Aber summa summarum, jetzt mit der Erfahrung, die wir haben, ich war dabei gewesen, mit Kanton Uri, Obwalden und Nidwalden, dass wir den Lehrplan im 17. gemeinsam eingeführt haben. Summa summarum, mit der Erfahrung, jetzt muss man sagen, er ist sehr breit. Er tut alle Fächer gleich behandeln. Er tut keine Fokuspunkte oder Schwergewicht mehr bilden. Und von dem her sind wir dann in dem Resultat, das ich jetzt immer bemängelt habe: Grundkompetenzen, Lesen, verstehen, was man liest, können möglichst fehlerlos schreiben. Und Grundkompetenzen in der Mathematik, die kommen zu kurz. Für das hat man zu wenig Zeit. Und mit den Resultaten, also mit der sogenannten nationalen Überprüfung der Grundkompetenzen, mittlerweile das Resultat sieht. Dort, wo man das entsprechend eingeführt hat, leiden wir an der Qualität und an dem Niveau, das man im Vergleich zu früher eben hatte, sind wir nicht gleich gut.
Also du würdest sagen, es war ein Fehler gewesen, das breiter aufzustellen und eben der Fokus auf insbesondere Rechnen und Deutsch, die erste Sprache, Das ist verloren gegangen und das würdest du auch wieder das Gefühl haben, das müsste man sich überlegen.
Ganz eindeutig. Ich habe das auch festgestellt, als ich angefangen habe. Habe ich nach einem Jahr recherchieren, obwohl ich die Daten nicht habe bekommen, nach einem Jahr recherchieren, habe ich festgestellt, dass der Kanton Nidwalden im Vergleich zum damals besten Kanton bezüglich Anzahl Lektionen in der Primarschule, also erste bis sechste Klasse über sechs Jahre, hat der Kanton Nidwalden und auch die Zentralschweizer ein Jahr weniger Schule gehabt als Kanton Wallis. Das entspricht etwa 1000 Lektionen. Und aufgrund von dem habe ich dann schon nachher politisch einen Vorstoss gemacht und mir ist realisiert, dass mit der Mathematik und im Deutsch die Lektionen wieder aufgetut in der Stundentafel. Das war vor dem Lehrplan. Mit dem Lehrplan 21 hätte das andere Kantone müssen nachvollziehen auch. Und das hat ein bisschen geholfen. Also immerhin ist der sinkende Trend stabilisiert worden, aber ich möchte gerne noch, dass der Trend wieder hochgeht. Und das sind wir noch nicht.
Sag noch etwas zu dieser Ideologisierung. Ich sage das auch selber mit Kindern, die in der Schule waren. Ich has in vielen Fächern habe ich das halt auch gemerkt. Oder was für Beispiel kommen dir in Sinn? Oder wie in dem Lehrplan 21, man nicht mehr einfach das Lernen von der Welt ins Zentrum gestellt hat, sondern irgendwie schon halbe Politik gemacht hat.
Ja, es ist ja so, es ist eine Verwässerung und zum Beispiel ist im Lehrplan 21 unter dem sogenannten NMG, Natur, Mensch und Gesellschaft, wo ich dann nachher gefragt habe, wo haben wir die Geografie und Geschichte, ist die Antwort gekommen von den Gelehrten vom Lehrplan 21, das ist da drin und ich kann die Lehrperson aus dem Stoff raus das Ganze zusammenstellen, was Geografie und Geschichte betrifft. Und dann habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage, nicht Walden. Wir werden Geschichte und Geografie beibehalten, trotz Lehrplan 21 und benoten. Und das haben wir jetzt. Mittlerweile sind es einige Kantone, die das nachher gemacht haben. Also das ist das. Und dann die ganze Ideologisierung, die stattfindet, die übrigens an der PH startet. Das muss man ja noch sagen.
Pädagogische Hochschule.
Pädagogische Hochschule. Und dort, die Ideologisierung geht so weit, dass die Umweltverschmutzung ist schlecht, die Energie ist nur mit Strom gut und geht bis in die Sicherheitspolitik hinein, wo man die Armee nicht mehr gross erwähnt. Ein Kernkraftwerk in den Lehrmitteln sieht man nicht mehr. Ein Auto oder eine Rakete in den Physiklehrbüchern sieht man nicht mehr.
Ja.
Ein Beispiel ist ein Papierflüger mit einem Gummeli, wo man den Propeller auftreiben kann und lassen, und daran wird das Fliegen erklärt. Also es ist eine Verhinderung, dass die Schüler zur richtigen Zeit, wo sie jetzt drin sind, ein umfassendes, breites Informationsfeld bekommen, wo sie sich selber ein Bild machen können. Sie werden gesteuert. Und das ist das, wo ich meine ganze Zeit dagegen angekämpft habe. Kritik an der pädagogischen Hochschule ist natürlich nicht gewünscht, das ist mir klar. Und, aber dort müsste die Politik, die steuernde Politik, müsste dort angreifen und sagen, ihr könnt schon machen in die Richtung, die ihr wollt, aber in dieser und dieser Breite und nicht 180 Grad.
Ja, und vor allem, das sind auch staatliche Hochschulen. Also ja, das ist, der Staat tut ja eigentlich die Lehrer selber ausbilden, züchten in Anführungs- und Schlusszeichen. Also hat er durchaus ein Recht, dort zu sagen, wir wollen das und das, wenn wir Schwerpunkte setzen und bei aller Freiheit, die nötig ist.
Absolut. Ich meine, die sind alle im Lohn vom Staat.
Ja.
Und es geht nicht, dass die nachher einen gewissen Weg einschlagen, der ideologisch beeinflusst ist. Der Schüler und die Schülerin haben Anrecht auf eine neutrale Bildung, auf ein neutrales Bildungspaket, wo nicht mit Ideologien bestückt ist. Das geht nicht.
Jetzt höre ich aus der Wirtschaft immer wieder, dass sie Mühe haben, Schulabgänger einzustellen, eben weil die Grundkompetenzen fehlen, auch weil so ein bisschen gewisse, ich sage jetzt so ein bisschen Manieren oder Anstand fehlt, der Fleiss ein bisschen fehlt. Das sind alles Sachen, wo man so ein bisschen ab den 80er, 90er, 0er Jahren das Gefühl hat, das brauchen wir in der Schweiz nicht mehr. Siehst du das auch so?
Ja, ich habe sehr viele Rückmeldungen aus Industrie und Gewerbe raus, dass die Abgänger, es gibt immer gute, aber ein rechter Teil von denen, man merkt, dass die sogenannten, jeder Schüler muss sich selber können entwickeln. Die Leistung kommt dann schon, wenn sie so kommen. Ohne dass eine Leistungsvorgabe von der Schule da ist. Das merkt man. Und das ist nachher das grosse Erwachen, wenn es in eine Lehre geht. Für die jungen Damen und Herren. dann ist plötzlich Leistung gefragt, man ist plötzlich in der Erwachsenenwelt exponiert und viele, viele brechen dann daran die Lehre ab. Mhm. Wir müssen einen zweiten Ansatz machen und hoffentlich einen, der gelingt. Aber dort merkt man gut, dass die Vorbereitung aus der Schule auf das reale Leben ist, ja, für ich sage, verweichlicht worden. Oder? Mhm. Und dabei müssen die Schüler wissen, was auf sie zukommt. Die kann man nicht erst in die Schule Wettbewerb raus tun vor einer Leistungsgesellschaft, was wir eigentlich sind.
Mhm. Jetzt sehe ich, wenn ich nicht wahr, das ist vielleicht nicht so extrem, aber in Zürich oder in Stadtkantonen eine extreme Tendenz oder Richtung Gymnasium, eine Lehre. Wir gleichen uns dort ein bisschen den Ländern rundherum an, wo viel zu viele Leute in die Universität gehen. Und man hat auch schon lesen, dass dann durchaus, je nachdem, was man studiert an der Uni, dass die Arbeitslosenquote grösser ist, als wenn jemand eine Lehre gemacht hat. Ja. Was läuft da schief?
Das ist ja so. Das ist die Frage, wie man das Verhältnis von der Berufsbildung und der Mittelschulbildung aufteilt. Hier in Nidwalden habe ich von Anfang an gesagt, wir waren etwa bei 18% Gymnasialschüler und der Rest war Berufsbildung, als ich angefangen habe. Und ich habe dort festgehalten, dass man das, was auf 20% Maximum behalten. Das ist uns bis heute gelungen. Mhm. Also wir haben ein Fünftel, wo ins Gymnasium geht, das ist in Ordnung, und die anderen machen Berufslehre. In anderen Kantonen nimmt eben der Fünftel zu, ist nicht mehr Fünftel Mittelschule, und ganz verschwiegen im Welschland oder im Tessin, wo das viel höher ist. Und das führt heute dazu, dass wir sogenannt akademisch ausgebildete Schüler, die dann ein Studium machen, effektiv keinen Arbeitsplatz und keine Anstellung finden. Nicht zuletzt mit der, das kommt auch noch dazu, mit der heutigen Konkurrenz von KI. Es ist nicht mehr jeder Beruf gleich attraktiv.
Gerade im kaufmännischen Bereich zum Beispiel.
Genau, oder? Ja. Also dort ist es von mir aus extrem wichtig, dass wir unser duales Bildungssystem weiter pflegen. Das ist ein Welterfolg. Wegen dem sind wir auch unter anderem erfolgreich. Wir haben über 90% von der Industrie und Gewerbe sind KMUs. Und die KMUs sind die, die unser Land reich und wohlhabend gemacht haben. Und die brauchen junge Leute, die begeistert in eine Lehre hineingehen, in welchem Bereich auch immer, und unser Land helfen tragen. Mit der Akademisierung reicht das nicht.
Mhm. Jetzt haben wir von den Inhalten geredet und eben von dem Lehrplan. Ich habe dort auch als Journalist etwas darüber geschrieben. Und das Verrückte finde ich noch, aber du hast gesagt, das sind so Experten, die an dem arbeiten, dann geht das an die Erziehungsdirektorenkonferenz. Das ist alles für einen Journalist, aber auch für die Bürger in dem Land. Immer weit weg, oder? Was da geküchelt wird. Und wenn man jetzt das wieder ändern will, wenn man sagt, ja, also den Lehrplan müssen wir doch reformieren, ist das, man weiss gar nicht, wo ansetzen. Also weißt, gibt's denn genug, sagen wir jetzt, bürgerliche oder Erziehungsdirektoren wie du, die sagen, jetzt nach 10 Jahren Erfahrung müssen wir ja eine erste Justierung mal machen und vielleicht zum Beispiel sagen, gewisse Erfahrungen von Nidwalden übertragen?
Ja, also unbedingt. Ich meine, wir haben genug Erfahrung. Jetzt kann man zur Korrektur ansetzen, aber wir sind, wenn überhaupt, ein paar wenige, zu wenig Kantone für das Ganze zu beschließen. Und es steht auf halt mit der Erziehungsdirektorenkonferenz, wo diesbezüglich muss ein bisschen eine Richtungskorrektur machen. Und das ist im Moment noch nicht der Fall.
Aber eben, das, irgendwie hat man mit Bildung dadurch auch ein bisschen die Kontrolle durch die Öffentlichkeit entzogen. Wenn das in so einer, oder ist immer hinter verschlossenen Türen und eben, das sind Leute, die am Schluss vielleicht eben auch von einer Ideologie getrieben sind. Wo
Es ist ja so, und die DDK selber hat ja keine Vorschriftsbefugnis. Sie kann Empfehlungen machen. Ja. Das hat sich aber mittlerweile eigentlich als illegitim institutionalisiert.
Das finde ich auch. Am Schluss ist es wie ein Kartell.
Genau. Und wenn die DDK etwas sagt, wird das heute für sehr ernst genommen. Das ist ja ironisch, wenn alle Bildungsdirektorinnen und Bildungsdirektoren sich da drin zusammenfinden. Aber sie haben de facto keine Weisungsbefugnis. Das ist wie die kantonale Regierungskonferenz. Ja. Die gibt sich auch aus, wie wenn sie entsprechend das Recht hätte, gewisse Sachen zu steuern. Dabei ist sie nicht legitimiert in ihrer jetzigen Form.
Ja. Und weisst, es ist eben, am Schluss sind wenige Bürgerliche in der Erziehungsdirektorenkonferenz. Ja. Und ja, es müsste, ich finde, wenn man sagt, Ausbildung und Bildung sind wichtig, dann müssten mehr Bürgerliche dort hingehen.
Ja. Das ist ja, wie gesagt, der Grund war vor 16 Jahren. Ich habe mich unbedingt für Bildung interessiert im Wissen, wie wichtig das es ist und dass dort Handlungsbedarf ist aus bürgerlicher Sicht. Und wenn ich das hier so darf sagen, die Bürgerlichen stehen natürlich seit 30 Jahren in der Verantwortung, dass man wenn jemand oder wenn eine Regierung, Gemeinderat, Regierung oder Bundesratskonstellation ist gekommen, dann hat man geschaut, wer ist entweder links oder grün, und dann hat man dann entweder Bildung gegeben oder Gesundheit Soziale.
Genau.
Und hat lieber selber die Finanzen genommen oder die Baudirektion oder was auch immer. Und das ist fatal. An dem leiden wir heute, oder?
Ja.
Ich meine, wir hatten der linken Seite über 30 oder mehr Jahre die Möglichkeit gehabt, sich zu institutionalisieren. Der Durchmarsch durch die Institutionen, Fernsehen, Radio, müssen wir gar nicht reden
darüber. Kultur.
Scheinseitig, Kultur. Und auch die ganze Diskussion um Klima und so weiter ist sehr einseitig. Das ist schon gut, wenn man über das Klima redet und dass man dort etwas so machen soll. Aber dann muss man es breitbandig anschauen und nicht einfach fokussiert und meinen, wir Schweizer sind jetzt der Nabel am Bauch von der ganzen Welt, wo können das Klima bestimmen. Das ist so illusorisch. Natürlich soll man etwas machen und wir sind ja schon weit diesbezüglich. Und das gehört auch in die Bildung rein, dass man die Jungen, dass man denen nicht Angst macht vor dem Klima, sondern dass man sie real aufklären, was sind Themen und so weiter, ohne dass sie dann mit einer vorgefassten Meinung ins junge Leben gehen und eigentlich später merken, es ist ja gar nicht so. Oder?
Jetzt hast du, das hast vorher erwähnt, gewisse Sachen hast du anders gemacht. Du hast also die föderalistische Möglichkeit, die wir in Bildung haben, die Bildung haben, das ist Kantonsaufgabe. Das hast du ausgenutzt. Erzähl ein bisschen, hast du da finden können? Hast du jetzt denn irgendwie andere gegeben oder Erziehungsdirektoren gesagt, dann, du, Rees, hast du jetzt das müssen? Oder ist das schwierig gewesen oder ist das angekommen? Oder?
Dank der kantonalen Hoheit an der Volksschule kann man schon selber steuern. Du musst natürlich immer noch die Bevölkerung und das Parlament mitnehmen.
Natürlich, die eigene.
Aber das ist das Gute an der kantonalen Hoheit, dass man dort gewisse Sachen können machen. Was ich gemacht habe, oder in meiner Zeit, was wir erreicht haben, mit Noten wieder eingeführt. Wir haben bis in die 5. Klasse keine Noten mehr gehabt.
Das war auch so ein Trend in den 90er und 0er Jahren.
Ja. Unglaublich, nicht ironisch. Obwohl, wenn ich das jetzt sage, sehr viele sagen, das ist total falsch, oder?
Ja,
ohne Noten wäre richtig. Aber ich bin klar überzeugt, das braucht eine Reflexion für die Schüler und für die Eltern, wo ein Kind steht, dass man dann entsprechend auch unterstützt. Das ist das eine. Dann haben wir den Kindergarten behalten, so wie er ist, indem wir 2 Jahre anbieten und eins davon zuerst freiwillig. Und im Kindergarten, Einschulungszeit, haben wir um 4 Monate geschoben, entgegen dem nationalen Trend, dass Kind wieder 4 Monate älter der Kindergarten anfangen. Das macht in diesem Alter zwischen 4- und 5-Jährigen extrem viel aus, 4 Monate. Und ich habe von allen Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern nur positive Rückmeldungen bekommen. Das merke ich mir sofort da drin. Dann haben wir, wie gesagt, in der Grundkompetenzen über 270 Lektionen wieder eingeführt in der Primarschule zugunsten von Deutsch und Mathematik. Dann beim sogenannten für mich sehr schwieriges Thema, das lautgetreue Schreiben, das ist auch so ein Modetrend, oder? Wo die Kinder in den ersten 1-2 Jahren und nach Lehrplan 21 dürfen schreiben, wie sie gehören.
Genau.
Das soll eine Motivation sein und daraus kann man dann später korrigieren. Und wenn ich heute die Schulbesuche gemacht habe, was ich immer gemacht habe, ich bin alle Jahre, jetzt in den letzten Jahren bin ich einmal in jede Schule gegangen in unserem kleinen Kanton, das kann man. Und wenn ich dort bei TEF geschaut habe, so, dann siehst du wieder 4., 5. bis in die 6. Klasse rauf, das Kind hat die Wörter nicht richtig gelernt. Und das kannst du fast nicht mehr flicken und das bleibt nachher etwas, wo das Kind oder die junge Person nachher mitträgt und fast nicht mehr zu korrigieren ist.
Und wir haben immer gesagt, was Hänschen nicht lehrt, lehrt Hans nimmer mehr. Das stimmt halt einfach.
Das stimmt, absolut. Das stimmt. Und dann, was ich auch hier festgestellt habe, und darum habe ich mich eingesetzt, für die Entlastung der Lehrpersonen. Die Lehrperson ist nebst den Eltern die wichtigste Person im Leben von einem jungen Mensch. Wenn der Schlaf abziehst, hat die Lehrperson mehr Einfluss auf das Kind als die Eltern. Und von dem her ist das so elementar wichtig. Und dort darf man sie eben nicht überlasten. Weil die Lehrpersonen sind heute mit dem System, das wir haben, vor allem integrative Schulung, sind überlastet. Und wenn man dann noch Hilfsperson, Assistenz oder schulische Heilpädagogen bei ihm ist, dann ist das so eine Korrektur. Und gewisse Kinder haben halt den Anspruch, jetzt Recht auf einen Anspruch, dass sie in einem separaten Gefäß temporär, es muss nicht permanent sein, es soll nicht einen negativen Einfluss haben auf seine Spätigkeit, dass das enger kann, betreut werden, durch speziell durch eine Regelklasse, durch eine Orientierungsklasse zusätzlich oder einen Lernort, wo es sporadisch eng betreut wird, für das dann möglichst auch wieder in die Regelklasse.
Das probieren wir ja. Das ist Chancengleichheit und nicht das erzwungene Integrieren, das nachher nichts bringt.
Genau. Und da sind wir jetzt in Nidwalden relativ weit. Ich tue das seit Jahren proklamieren. Und jetzt kommen schon ein rechter Teil von der Gemeinde kommt jetzt in dem Sinn und führt so Förderklassen ein, was ja sehr erfolgreich ist. Und die Rückmeldungen sind sehr positiv. Mhm. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, die Lehrpersonen sind so wichtig und sie sind heute überlastet mit dem, was man ihnen aufbürdet, mit Lehrplan 21, mit integrativer Schulung, dass es zwingend ist, der Korrekturen zu machen. Dort rein gehört auch noch das Thema zum Beispiel altersdurchmischtes Lernen, wie du gesagt hast, in deiner kleinen Gemeinde. Wenn wenige Schüler sind aus verschiedenen Jahrgängen, dann macht das absolut Sinn, dass man die zusammen beschult. Dann kann man die Schule in der Gemeinde behalten und muss sie nicht extern geben. Hingegen, wenn es darum geht, dass in grossen Gemeinden oder bei grossen Schulen, wo man mehrere Klassengänge hat, dann immer noch Jahrgangsdurchmischen, dann ist das nicht, wie man es seinerzeit gesagt hat, zum Vorteil der Schüler. Es ist für sie mehr oder weniger neutral. Aber für die Lehrperson ist es eine zusätzliche Belastung.
Natürlich.
Das ist strenger, wenn du zwei Jahrgänge miteinander musst betreuen. Und das macht keinen Sinn, wenn es nicht strukturell vorgegeben ist.
Ja, ja.
Und das selbstorganisierte Lernen, das ist auch so ein Trend, oder? Da habe ich immer dagegen angekämpft, gesagt, selbstorganisiertes Lernen, das ist gut, das kann man mit jeder Klasse machen, aber nicht ausschließlich.
Ja, ja.
Und wenn ich meine Schulbesuche gemacht habe, dann siehst du in den Klassenzimmern, siehst du genau, welche Schüler das können, das sind einige.
Genau.
Aber ganz viele hocken relativ passiv da oder unsicher und warten darauf, bis die Lehrperson vorbeikommt und weiterhilft.
Mhm.
Und das ist ein Verlust von Zeit, das ist ein Verlust von Lernenergie, wo die Schüler passiv hocken. Und dann kommt dann dazu ein zweiter Punkt mit der Migration, die wir haben. Weil heute in Nidwalden ist das noch relativ einfach, aber in anderen Orten in der Schweiz haben wir durch Migration fast nur noch fremdsprachige Kinder.
Mhm.
Und die fremdsprachigen Kinder, die kommen in eine Regelklasse rein, die zügeln gestern von Japan daher, weil der Ingenieur bei der Pilatus arbeitet.
Jawohl.
Und morgen ist das Kind Zehnenburg in der Schule.
Ja.
Und dann sitzt das der vorläufig da, versteht nichts, kann nicht reden. Und darum bin ich ein klarer Befürworter von sogenannten Integrationsklassen. Dass fremdländische Familien und Kinder sind willkommen, aber die Kinder, die gehen zuerst in eine Sonderklasse, also Integrationsklasse, wo sie von 3 Monaten bis zu einem Jahr, wenn es nötig ist, Deutsch lernen. A2-Niveau wär gefordert. Und dann können sie in die Regelklasse integriert werden. Mhm. Dann hätten wir eine massive Entlastung von den Lehrpersonen und ganz einen anderen Start von diesen fremdsprachigen Kindern in unser Schulsystem mit mehr Profit.
Ja, ist doch klar. Jetzt sag noch, gibt es etwas, was du noch gerne geändert hättest, aber nicht mehr dazugekommen bist?
Ja, es hat auch die Punkte, die ich jetzt sage, die möchte ich, oder hoffe ich, dass das meine Nachfolge irgendeine Art weiterführt. Es ist schon, die integrative Schule, die muss Anpassung erfahren. Das ist nicht nur hier bei uns so, sondern die ganze Schweiz kommt jetzt zu dieser Schlussfolgerung, dass man dort
langsam
etwas ändern muss.
Mhm.
Für mich extrem langsam.
Mhm.
Natürlich die politische Situation für die einzelnen Bildungsdirektoren und Bildungsdirektoren, sie sind natürlich am Kanton gegenüber ausgesetzt, und wenn sie so etwas machen, dann gibt das immer auch entsprechend Reaktionen. Ich habe das realisiert, als wir als erster Kanton das Handyverbot ausgelegt haben an der Schule.
Mhm.
Da bist du sehr stark in den Medien gewesen, und mittlerweile ist es aber in vielen Kantonen ebenfalls gemacht worden und führt überall zu einer Beruhigung. Das ist gut. Was mein Ziel ist, ist, dass man insbesondere mit dem Hauptargument, Bildung ist das Fundament von unserer Gesellschaft, dass man die Grundkompetenzen wieder stärkt, massiv. Und der mit Druck, auch mit Leistungsverlangen bei den Schülern sagt, wir müssen in der Mathematik, im Schreiben und im Lesen, müssen wir das Niveau wieder erreichen, was wir mal hatten. Mhm. Auch wenn heute alle auf dem Handy rumschrauben, auch wenn heute alle rechtzeitig und richtigerweise lernen Keyboard, also auf dem Keyboard das Zehnfingersystem schreiben, das ist gut. Aber die Grundkompetenzen müssen da sein, sonst ist jemand benachteiligt im Leben. Geht so weit wie das 1x1. Das kannst du heute den Computer fragen, aber 1x1, 1 bis 10 oder 1 bis 100, das musst du können. Das musst du können, das hilft dir noch heute in jedem Lebensabschnitt,
wenn du was machst. Also ich bin der Rekordhalter in der 7er Reihe an der Primarschule Felbe-Wellhausen im Kanton Thurgau. Ich glaube, 3,5 Sekunden hatte ich. Aber ich du hast natürlich recht. Das hat man jetzt, das ist 70er Jahre, oder? Ja. Da hat man das noch gemacht. Ja. Grundkompetenz ist für dich Rechnen und Schreiben. Warum nicht auch so Sachen wie schweizerische Kultur, Tradition und Geschichte? Weil ich glaube eben, das Land hebt nur zusammen, wenn wir uns bewusst sind, was das Land ist und was es uns vereint.
Das ist genau so. Also, selbstverständlich neben Lesen. Und wie gesagt, lesen und verstehen, was man
liest. Verstehen, wichtig, ja.
Fehlerfrei schreiben möglichst. Und Mathematik, Grundkompetenzen, das ist das A und so. Daneben kommt aber praktisch gleichbedeutend für mich Geografie und Geschichte, Kultur, Kulturgeschichte, wo mir der Weg in Nidwald eben Geografie und Geschichte als benotete Fächer entgegen dem Lehrplan 21 beibehalten haben. Dort steht es A und so, auch in der Fremdsprachensituation sind wir an einem Ort, wo wir jetzt zugunsten von dem internationalen Englisch bereit sind, eine kulturelle wohl Minderheit, aber sehr viele Leute aus dem Welschland und aus dem Tessin eigentlich ein bisschen zu konfrontieren, und zwar negativ, indem wir sagen, Englisch ist wichtiger, eure Sprache kommt im zweiten Rang. Dazu ist zu sagen, ich bin seit Jahren klar überzeugt, dass wir den Entscheid, der seinerzeit durch Bildungsdirektor Buschor und der Bildungsdirektor Stöcklin von St. Gallen.
Ja, also Frühfranzösisch.
Frühfranzösisch. Und so früh in der dritten Klasse musst du noch keine Fremdsprache lernen. Da musst du zuerst einfach mal Deutsch lernen. Schulsprache oder die Welsche Französisch, bevor der Deutsch kommt. Und dort bin ich ein klarer Vertreter, dass man eine Fremdsprache soll haben in der Primarschule, aber so, wie wir es früher hatten. Ab der fünften Klasse, vorher sollen die Schulsprache richtig beherrschen, also beherrschen, lernen und möglichst gut beherrschen. Und dann die zweite Fremdsprache, die kommt nachher ab Stufe, Orientierungsstufe, wie wir sagen, oder Sekundarschule. Und das ist für mich klar das Englisch. Englisch ist erstens einfacher zum Lernen.
Das können wir sehr mit über heute
sagen. Das ist genau so. Und das andere ist, ich bin ein klarer Verfechter, dass wir unseren anderen Kulturbereichen, sei es das französische Landsgebiet oder der Tessin, dass man denen entsprechend muss honoriert zugestehen, dass man ihre Sprache, dass die Sprache wichtig ist, dass man es mit ihrer Kultur identifizieren und darum der Weg ihre Sprache. Die Welschen machen das. Die lernen zuerst Deutsch und dann Englisch. Mhm. Und ich bin nicht einverstanden, wenn jetzt die Industrie offenbar mit grossem Druck in einem Kanton Zürich sagt, das käme nie in Frage, für uns ist Englisch so wichtig, dass sie egoistische und selbstprofitorientierte Meinungsäußerungen, die nichts zu tun haben mit einem fundierten, guten Wissensaufbau von einem Schüler, indem er zuerst Kultur und Sprache vom Land lernt, eben gerade für einen Kulturzusammenhalt, wie du sagst. Mhm. Wenn wir das jetzt noch mehr auseinanderfledern, kann man es am Schluss nicht mehr zusammenbringen. Und das haben wir bis jetzt eigentlich gut gehabt. Und darum ist die Deutschschweizer EDK, die ist gefordert. Die Welschen machen es richtig, wobei die Welschen schon zu früh Deutsch haben. Ich bin der Meinung, wir müssen alles ein bisschen aufschieben.
Was ist
ein bisschen
der Unterschied? Du sagst, eben schon Französisch zuerst, aber nicht ab der dritten Klasse, wo sie einfach zu jung sind. Meine Kinder sind nicht zu jung, es ist nicht viel Französisch hängen geblieben. Ja. Oder? Und dann, aber vielleicht ab der fünften oder so, und dann dafür. Also es kommt ja auch, ich finde immer bei dieser Debatte, es kommt ja darauf an, was sie am Schluss können. Und nicht, wenn sie angefangen haben, oder?
Ja, genau. Und die Zielsetzung in der Fremdsprache, sei es Französisch oder Englisch oder Italienisch, für die Turner, die lehren Italienisch, oder? Ja. Die Definition Ende 90. Schuljahr, die ist gegeben, die Zielsetzungen sind gegeben und die sind zu erreichen.
Jawohl.
Aber dann muss man halt in der Sekundarstufe halt im Englischen ein bisschen mehr Gas geben, mehr Lektionen mit dem Ziel, dass man dort die Ziele eben kann erreichen. Und von dem her muss ich sagen, das wäre einfach. Es ist der politische Widerstand, sich einzugestehen, dass man von einem falschen Pfad ist. Das braucht ein bisschen Mut als Politiker. Sagen, wir haben es dann gut gemeint.
Aber es hat nicht funktioniert.
Jetzt stellen wir fest, es geht nicht. Also müssen wir korrigieren.
Hast du das auch mal müssen machen, ja, in deinen 16 Jahren?
Mehr als einmal gemacht. Ich habe mich auch beraten von gewissen Bildungsfachleuten, die man dann gesagt auf eine Idee, die ich hatte, wir meinen, das kommt nicht gut wegen dem und dem, dann müssen wir sagen, einverstanden, dann machen wir es nicht. Ja. Und der Mut oder
Bereitschaft
die Persönlichkeit.
Ja, aber das ist eigentlich.
Aber das ist selten gesagt bei den Politikern. Das findest du selten.
Gut, du bist natürlich nicht. Du bist nicht ein Politiker, der weiss, direkt von irgendeinem Uni-Abschluss ins Parlament und so. Du bist ein Quereinsteiger gewesen, darum hast du vielleicht das eher, weißt du, vom Hintergrund her, oder?
Ja, das hilft sicher, dass du noch etwas anderes gesehen hast und mal noch am Werkbank gestanden bist und so weiter. Mit all dem, was ich gemacht habe und die Führungsgrundsätze, die ich in meinem früheren Berufsleben gelebt habe, die zählen eigentlich auch in Bildung, aber ich bin relativ fremd angekommen. Erstens bin ich aus der falschen Partei.
Also SVP?
Die SVP kann sicher nichts Gutes machen für Bildung.
Ja.
Wir sind hier in der Grundlage. Das habe ich immer gemerkt. Du fährst immer unter der Tischkante an, musst dich aufschaffen. Und die Haltung zu nicht festklammern an der Vergangenheit und alles rückgängig machen. Aber das, was sich bewährt hat und man feststellt, es ist eben nicht mehr gleich gut, dann muss man sich offen und ehrlich fragen, ist es denn richtig, dass wir diesen Weg weiterfahren oder tun wir zurückkorrigieren?
Ja, ja. Das ist, am Schluss ist das eben, glaube ich, eine Mehrheit von erwachsenen Leuten, die genau weiss, etwas, was funktioniert, ist viel einfacher kaputt gemacht, als wieder aufgebaut. Ja. Darum sind ganz viele Menschen eigentlich, nicht Politiker, ein bisschen konservativ in dem Sinn. Und das wäre in der Bildung vielleicht noch ein bisschen nötiger als an anderen Orten.
Ja, also unbedingt, oder? Wenn du jetzt schaust, wenn wir es von der Grundkompetenz haben, von Kulturverständnis, von
Geschichte und Tradition.
Geschichte und Tradition. Denn was willst du anders als konservativ sein? Das ist immer noch gleich. Das war schon bei den Römern so gewesen, dass man besser war, wenn man gut können lesen und schreiben gegenüber den anderen.
Ja.
Und an dem gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Man kann daneben selbstverständlich mitgehen mit der Entwicklung von der Gesellschaft und von der weltgeopolitischen Lage, dass man das mit einbezieht. Aber das, was sich bewährt hat in unserem Land, es ist mitunter unsere Sicherheitspolitik, Neutralität, all die Sachen, wo wir jetzt dran sind, das am Lockern und tendenziell am Aufgeben oder sogar widersprechen, dass es richtig ist, das ist nicht gut für unseren Staat.
Ja.
Und das bin ich einer, der vehement dafür einsteht, dass man dort das, was sich bewährt hat, weiterpflegt, anpasst an die heutige Zeit. Mhm.
Ray Schmidt, danke vielmals. Das ist ein tolles Interview, eine Bilanz nach 16 Jahren Bildungsdirektion. Ich hoffe, du findest bürgerliche Nachfolger, die das ähnlich machen und auch bereit sind, einen Fehler zuzugeben, aber zu wissen, um was es darauf ankommt. Danke vielmals für das Gespräch an diesem wunderschönen Ort. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr es schaut. Und für diese Art von Journalismus entweder ein Abo lösen oder eine Spende hinterlassen. In den Shownotes findet ihr, wie das geht. Danke vielmals und eine gute Zeit, einen schönen Sommer.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch